das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Kirsten Gerhardt.
Ich begrüße Sie zum Nachtmagazin. Auf der portugiesischen Insel Madeira hat sich am Abend ein schweres Busunglück ereignet. Mindestens 28 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Alle Opfer seien Deutsche, bestätigte am Abend der portugiesische Präsident. Die Insel Madeira liegt im Atlantik auf der Höhe Marokkos und gilt als beliebtes Urlaubsziel, vor allem wegen seines milden Klimas. Der Unfall ereignete sich im Küstenort Caniço. Die Bundesregierung reagierte bestürzt auf das Unglück, bestätigte deutsche Opfer, allerdings hielt sie sich bisher mit genaueren Angaben zurück. Ralf Kühn.
Die Unglücksstelle am späten Abend. Auch Stunden nach dem Unfall sind die Hilfskräfte im Einsatz. Die Bergung in dem hügeligen Gelände gestaltet sich schwierig. Die ersten Helfer treffen bereits kurz nach dem Unfall ein. Für viele Insassen zu spät. Mindestens 28 Menschen sterben. Das Auswärtige Amt in Berlin teilt mit, dass man davon ausgehe, dass es Opfer aus Deutschland gebe. Der Unfall ereignet sich am frühen Abend in einem kleinen Ort östlich der Inselhauptstadt Funchal. Gegen 18.30 Uhr verliert der Fahrer offenbar die Kontrolle über den Reisebus. Das Fahrzeug kommt von der Straße ab, rutscht eine Böschung hinunter und stürzt auf ein Haus. Nach Angaben der Behörden kommen dabei 11 Männer und 17 Frauen ums Leben. Insgesamt sollen etwa 50 Menschen in dem Fahrzeug gewesen sein. Vor allem Deutsche. Viele überleben das Unglück schwer verletzt. Sie werden jetzt in Krankenhäusern behandelt.
Und wir fragen nach bei unserem Korrespondenten Sebastian Kisters in Madrid. Weiß man denn inzwischen mehr darüber, wie es zu dem Unfall gekommen ist?
In portugiesischen Medien ist am Abend die Rede von einem technischen Problem, das es gegeben haben soll am Bus. Es heißt, das Gaspedal habe geklemmt. Das lässt sich natürlich jetzt in dieser Nacht so nicht mehr bestätigen.
Und was wissen Sie, wer in dem verunglückten Bus saß?
Es sollen mehr als 50 Personen gewesen sein und wir haben es gerade im Beitrag schon gehört. Der portugiesische Präsident hat sich im portugiesischen Fernsehen zu Wort gemeldet und hat gesagt, 28 Tote und alle seien aus Deutschland. Er habe seinem Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier schon am Abend kondoliert. Genauso hat sich Stunden zuvor schon der Bürgermeister in dem Unglücksort geäußert. Auch er hat gesagt, alle Todesopfer seien aus Deutschland.
Was wissen Sie über die Verletzten und wie werden sie versorgt?
Die Verletzten sind zunächst in Krankenhäuser gebracht worden in der Inselhauptstadt Funchal. Es hieß dann am Abend, der portugiesische Präsident wolle auch dorthin fliegen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Später dann aber hieß es, er würde nun doch nicht fliegen, vielmehr seine Militärmaschine, die dafür vorgesehen war, würde ohne ihn starten, um möglichst schnell Opfer ans Festland bringen zu können von Madeira nach Portugal.
Dankeschön, Sebastian Kisters, nach Madrid. Ja, und für Angehörige hat das Auswärtige Amt nun eine Hotline eingerichtet. Die Nummer lautet 030 5000 3000. Ich wiederhole noch einmal 030 5000 3000. Der Brand der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame ereint die Franzosen. Der französische Präsident jedenfalls hofft, dass der Wiederaufbau der Kathedrale seine Landsleute wieder näher zusammenbringt. Nach wie vor ist die Spendenbereitschaft ungebrochen. Über 1 Milliarde Euro sind es bereits. Doch es gibt auch Kritik. Wieso kommen für ein kaputtes Bauwerk innerhalb kürzester Zeit solche Summen zusammen, während Hilfsorganisationen oder soziale Einrichtungen um jeden Euro kämpfen müssen? Macron verspricht derweil, dass Notre-Dame in 5 Jahren wieder aufgebaut ist. Dafür ernannte er am Abend einen Sonderbeauftragten für den Wiederaufbau. Ob der Zeitplan zu halten ist? Carsten Schabowski.
Hier kämpften 400 Feuerwehrleute stundenlang um die Rettung der Kathedrale. Es könnte noch viel schlimmer aussehen, hätte es 15 Minuten länger gebrannt, so hieß es aus dem Innenministerium, wäre das Gotteshaus wohl nicht mehr zu retten gewesen. Die Kirchenbänke stehen noch, trotzdem der Schaden lässt sich nur erahnen. Das Mauerwerk stammt aus dem Mittelalter. Was die Hitze und das kalte Löschwasser mit den Steinen gemacht haben, ist völlig unklar. Es könnten Risse entstanden sein. Ganz wichtig darum für den Wiederaufbau.
wie weit das Gebäude in seiner Statik betroffen ist, ob man überhaupt sofort wieder anfangen kann oder ob an der Statik noch was verändert werden muss.
Also tragen die Mauern noch. Allein das zu untersuchen wird Monate dauern. Präsident Macron hat den Franzosen zwar versprochen, dass Notre Dame schon in 5 Jahren wieder aufgebaut sein soll, aber Fachleute bezweifeln das.
5 Jahre für diese große Kirche und diese handwerkliche Meisterschaft, die dahinter steckt. Das darf man ja nicht vergessen. Diese Bauteile sind ja alle in handwerklicher Meisterschaft hergestellt worden. Und um sie zu ersetzen, braucht man wieder diese Meisterschaft. Das dauert natürlich schon ein bisschen
länger. Die Frauenkirche in Dresden. Sie stürzte im Zweiten Weltkrieg ausgebrannt in sich zusammen. 20 Jahre dauerte der Wiederaufbau. Erst 2005 wurde sie fertig. Thomas Gottschlich war der leitende Architekt. Er gibt zu bedenken:
Wenn man das Wort Rekonstruktion hört, dann denkt man vielleicht, es ist schon alles klar. Aber ich glaube, es muss noch klar werden, welches gemeinsame Ziel die Verantwortlichen haben. Wie soll die Kirche wieder aufgebaut werden?
Also soll die Katastrophe architektonisch sichtbar gemacht werden oder soll alles wieder so aussehen wie früher? Wenn man den alten Dachstuhl originalgetreu nachbauen wollte, bräuchte man 1200 Eichenbalken aus 100-jährigen Bäumen. Die alten Baupläne fehlen und auch die entsprechenden Fachleute.
Es gibt keinen Nachwuchs oder der Nachwuchs wird nicht systematisch ausgebildet. Auch gerade bei Steinmetzen ist das ein Riesenproblem. Hängt natürlich insgesamt mit der Frage auch um Denkmalpflege zusammen, wie stark Denkmalpflege wirklich auch gefördert und systematisch gefördert wird. Das ist ein Problem, was wir in Deutschland genauso haben. Fachleute sind wirklich ein großes Problem, die in der Lage sind, eben die alten Techniken noch zu beherrschen.
Zumindest am Geld wird es wahrscheinlich nicht scheitern. Schon jetzt gibt es Spendenzusagen in Höhe von fast 1 Milliarde Euro. Notre Dame bekommt nun erst einmal ein Notdach. Die Sicherung der ausgebrannten und offenen Kathedrale vor Regen und Sonne ist erst einmal das Wichtigste.
26.000 Menschen mussten im vergangenen Jahr Deutschland verlassen, deren Asylantrag nicht erfolgreich war. 31.000 Mal hat diese Rückführung allerdings nicht geklappt. Mal lag das an fehlenden Pässen oder Passersatzpapieren, mal aber auch daran, dass es dem Innenminister immer noch nicht gelungen ist, Rücknahmeabkommen mit Herkunftsländern voranzubringen, die sich bislang weigern, ihre Bürger zurückzunehmen. Und immer wieder tauchen auch Abzuschiebende einfach ab. Horst Seehofer will das nun ändern. Es ist ein etwas sperriger Name, den er sich dafür sein neues Gesetz ausgedacht hat, nämlich das geordnete Rückkehrgesetz. Es soll in Zukunft dafür sorgen, dass abgelehnte Asylbewerber leichter abgeschoben werden können. Thomas Becht.
Horst Seehofer ist sichtlich zufrieden. Das Kabinett der Großen Koalition hat seinen Gesetzentwurf gebilligt. Damit sollen abgelehnte Asylbewerber schneller und effektiver abgeschoben werden. Aus Seehofers Sicht dringend notwendig. Denn 2018 scheiterten fast 31.000 Abschiebeversuche. Tatsächlich vollstreckt wurden weniger Abschiebungen, knapp 26.000.
Das ist ein Zustand, den kein verantwortlicher Innenminister hinnehmen kann.
Ein Problem sieht Seehofer darin. Abgelehnte Asylbewerber, die keinen Pass mehr haben, besitzen einen Duldungsstatus und können nicht abgeschoben werden.
Dann ist ja das Mindeste, was man verlangen kann, dass die Person selbst mitwirkt, gegenüber dem Herkunftsstaat den Pass wieder zu bekommen, weil nur mit Pass oder vergleichbaren Papieren, die das Herkunftsland anerkennt, eine Rückführung möglich ist.
Helfen die Asylbewerber nicht aktiv mit, die eigene Identität klarzustellen, drohen ihnen nach dem Gesetz in Zukunft Bußgelder und Arbeitsverbote in Deutschland. Außerdem sollen Ausreisepflichtige leichter in Sicherungshaft genommen werden können, schon vor dem eigentlichen Abschiebetermin. Und weil es bisher zu wenig Abschiebehaftplätze gibt, will Seehofer das sogenannte Trennungsgebot aufheben. Das heißt, Abschiebekandidaten könnten notfalls vorübergehend auch in gewöhnlichen Gefängnissen untergebracht werden, getrennt von Straftätern. Doch das sei nicht durchführbar, so die Justizminister der Bundesländer.
Bundesweit weiß ich ja von den Kolleginnen und Kollegen, dass unsere Haftanstalten durch die Bank voll ausgelastet sind. In Nordrhein-Westfalen haben wir keine Plätze mehr, das zu tun.
Als ethisch und rechtlich fragwürdig kritisiert die Opposition auf Bundesebene den Vorschlag.
Man will Familien, die abgeschoben werden, die nichts verbrochen haben, die keine Straftat begangen haben, werden aber so behandelt. Und ihr einziges Vergehen ist, dass sie Schutz beantragt haben, den sie bei uns nicht bekommen.
Die Vorwürfe seien unbegründet, es sei ohnehin nur eine Notlösung, sagt Seehofer. Zudem will der Innenminister bessere Integrationsmöglichkeiten schaffen, auch bei nicht anerkannten Asylbewerbern zum Beispiel den Zugang zu Sprachkursen erleichtern, wenn sie arbeitswillig sind. Der Gesetzentwurf wird nun noch im Bundestag diskutiert.
Wie also umgehen mit Asylbewerbern, deren Asylantrag abgelehnt wurde? Eine wichtige Rolle spielt dabei der Frankfurter Flughafen. Von dort starten täglich Flugzeuge mit abgeschobenen Asylbewerbern. Neben Rückführungen in ihre Herkunftsländer wird zurzeit auch viel Mühe darauf verwendet, Flüchtlinge innerhalb der EU zu verschieben. Fast immer zerplatzt dabei auch ein Traum, wenn Deutschland verlassen werden muss. Unser Reporter Sebastian Kisters durfte einen Tag im Abschiebebereich des Frankfurter Flughafens drehen.
Parkplätze im Neonlicht. Das sehen abgelehnte Asylbewerber noch, bevor sie Deutschland am Frankfurter Flughafen verlassen. Diesen Aufzug müssen sie alle nehmen. Es ist früh am Morgen. Lagebesprechung. 79 Menschen sollen heute vom Flughafen abgeschoben werden. Ein junger Afghane muss zurück nach Italien, wo er zuerst Asyl beantragt hat. Er will auf keinen Fall ins Flugzeug steigen. Zwei Polizisten reden auf ihn ein.
Ich bin nach Europa gekommen, um Schutz zu suchen. Du musst die Regeln beachten. Ja? Die Regel heißt zunächst einmal, du musst zurück nach Italien. Sie müssen zurück nach Italien. Italien ist zuständig. Und wenn sie eine Zukunft haben möchten in Europa, dann müssen sie diese Regeln beachten.
Ich muss da in Deutschland. Ich will mehr Deutschland.
Ja, verstehe ich auch. Das ist auch schön. Das ist ein schönes Problem mit auch für uns, dass hier Deutschland gefällt. Das Problem ist, wir sind nicht zuständig und du darfst halt hier nicht bleiben.
Die Situation wirkt ruhig. Aber die Polizisten sagen später, verlasse dich auf nichts. Es kann sich sekündlich ändern. Auch wir sehen an diesem Tag Menschen, die schreien und weinen. Wir zeigen sie nicht. In diesen Räumen geht es immer auch um Menschenwürde. Unten am Aufzug kommt jetzt eine syrische Familie an. 5 Koffer, 3 Kinder, ein zerplatzter Traum. Sie müssen Deutschland verlassen. Die Familie hat vor 2 Jahren bereits Asyl beantragt in Estland. Dahin geht's jetzt zurück. Die Kinder lachen, sie verstehen nicht, was passiert.
Wir haben den Intensivstraftäter, aber wir haben auch die Familie, wo die Beamten anfangen nachzudenken. Aber wir natürlich unseren Vollzug durchziehen müssen. Schwierige Situation, auch für die eingesetzten Leute hier im Bereich Rückführung, aber auch Alltag.
Nebenan schlafen Männer aus Nordafrika. Auch sie müssen zurück nach Italien. Neben Abschiebungen in Herkunftsländer werden gerade mit großem Aufwand Flüchtlinge jeden Tag innerhalb der EU verschoben. Wenn man sie denn überhaupt ausfindig machen kann. Es ist 9.30 Uhr, da zeigt ein Monitor, von den geplanten 79 Abschiebungen müssen viele ausfallen. Häufiger Grund, Ausländerbehörden konnten abgelehnte Asylbewerber nicht zum Flughafen bringen, weil sie die Leute nicht gefunden haben. Die Bundespolizei hat also Flüge vergeblich gebucht und Kontakt mit den Zielländern aufgenommen. Bei manchen laufen die Passersatzpapiere jetzt aus, sie müssen neu beantragt werden. Ein wiederkehrender, bürokratischer Albtraum.
Rückführung, Abschiebung ist ein sehr komplexer Vorgang in Deutschland. Viele Zuständigkeiten, Bundesländer, der Bund, Ausländerbehörden. Das sind über 5000 Ausländerbehörden, mit denen wir hier am Frankfurter Flughafen zu tun haben.
Ein verurteilter Gewaltverbrecher aus Bulgarien. Rückführungen wie diese sind oft auch gefährlich.
So, jetzt einfach nochmal Kontrolle. Letzte Kontrolle. Mal den Kopf in den Nacken. Mhm. Mal den Mund auf. Okay, mal den kleinen Finger nehmen, in die Backe rein.
Warum ist der Mund bei der Durchsuchung so wichtig?
Wir müssen den Mund durchsuchen, weil wir fast alle 2 Tage Rasierklingen finden im Mund. Wir haben hier eine Auswahl, das passiert sehr häufig. Mit diesen Rasierklingen werden dann Selbstverletzungen durchgeführt, um die Rückführungsmaßnahme zu verhindern.
Werden Sie auch angegriffen damit?
Teilweise gibt es auch einen Angriff, aber meistens werden diese genutzt zur Selbstverletzung. Die Angriffe sind dann mehr so Bisswunden.
Die Abschiebung der syrischen Familie nach Estland verläuft problemlos. Auch der Afghane hat das Land verlassen. Keine Selbstverständlichkeit. Von 79 geplanten Abschiebungen gelingen an diesem Tag 37. Normalität für die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen.
Nicht immer gelingt es, einen Supersparpreis der Deutschen Bahn zu erwischen. Und so traf der Vorschlag, den Verkehrsminister Scheuer heute machte, auch auf wenig Widerstände. Bahnfahren soll günstiger werden, schlägt er vor. Die Mehrwertsteuer auf Fernverkehrtickets solle von 19% auf 7% ermäßigt werden, so wie es das im Nahverkehr auch schon gibt. Ja, die Idee ist nicht ganz neu. Auch Grüne, SPD und Linke haben diese Steuersenkung schon gefordert, aber eben noch kein Bundesverkehrsminister. Einen konkreten Gesetzentwurf, den gibt es allerdings noch nicht. Christine Becker.
Per Zeitungsinterview will der Verkehrsminister bei den Bahnfahrern punkten. Laut denkt er darüber nach, das Bahnfahren billiger zu machen durch eine Steuersenkung. Hintergrund ist, dass im Verkehr unterschiedliche Mehrwertsteuersätze gelten. Wer mit Taxi, Bus oder Bahn weniger als 50 Kilometer zurücklegt, zahlt 7%. Für den Bahnfernverkehr werden dagegen bislang 19% fällig. Der Verkehrsminister will auch dafür nur noch 7% Mehrwertsteuer. Das trifft aus verschiedenen Gründen auf Zustimmung.
Dass Herr Scheuer als Verkehrsminister verstanden hat, dass er auch für die Bahn zuständig ist, das ist absolut erfreulich. Und dass er einen alten Vorschlag von uns Grünen aufgreift, nämlich die Mehrwertsteuer auf Bahntickets abzusenken, auch das ist überfällig.
Man will bis zum Jahre 2030 die Fahrgastzahlen verdoppeln. Und da ist es natürlich immer positiv, wenn die Preise für die Fahrgäste sinken. Und das kann man auch mit einer Steuersenkung ermöglichen.
Auch beim Klimaschutz könnte die Maßnahme helfen, hofft das Verkehrsministerium. Bislang ist die Idee allerdings weder in der Regierung abgestimmt, noch die Finanzierung geklärt. Die Mehrwertsteuersenkung könnte bis zu 400 Millionen Euro weniger Steuereinnahmen bedeuten.
Das Ganze ist, wie gesagt, jetzt erstmal ein Prozess, der jetzt im Klimakabinett auch diskutiert werden muss. Deswegen kann ich jetzt über weitere Zeithorizonte jetzt auch nicht spekulieren.
Heißt, ob und wann Bahntickets tatsächlich günstiger werden, ist noch völlig unklar.
Keine Frage, ein munterer Abend bei einem edlen Roten, der kann wunderbar entspannend sein. Ein oder zwei, vielleicht auch drei Biere mögen ebenfalls zu einem kleinen Hoch beitragen. Aber genau darin liegt eines der Hauptprobleme in der Wahrnehmung des Alkohols. Kein Rauschmittel und keine Droge erfreut sich solch ungebrochener Beliebtheit wie der Alkohol. Aber Deutschland hat ein Alkoholproblem, warnt jedes Jahr aufs Neue die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. Eine Badewanne voll Bier, Wein oder Sekt, gut 130 Liter, konsumiert jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr. Gleichzeitig fordern Experten eine strengere Kontrolle von Online-Spielcasinos, da sie einen Großteil ihres Umsatzes mit süchtigen Spielern machten. Außerdem, so der Vorwurf, würden gesetzliche Regelungen unterlaufen. Stefanie Groth.
Immer noch mehr Geld einwerfen, die nächste Runde spielen bis zum großen Gewinn. Glücksspielautomaten sind legal, können aber ein enormes Suchtpotenzial entwickeln. Das wird vielen zum Verhängnis, warnt die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen in ihrer aktuellen Untersuchung 2019.
Zum einen ist die Verfügbarkeit von Glücksspielen in Deutschland sehr stark angestiegen. Zum anderen umgeht beispielsweise die deutsche Automatenindustrie sehr trickreich die gesetzlichen Vorgaben zum Spieleinsatz, zu den Höchstgewinnen und zur Spieldauer und hat es damit geschafft, das Suchtpotenzial stark zu steigern.
Spielautomaten lieferten den Anbietern über die vergangenen Jahre massive Gewinne. Die sind seit Jahren gestiegen. 2017 haben Anbieter auf dem legalen deutschen Glücksspielmarkt 46,3 Milliarden Euro erzielt. Auch das illegale Glücksspiel im Internet ist ein wachsendes Problem. Online-Casinos sind in Deutschland nach einem Gerichtsurteil verboten und fast ausnahmslos illegal.
Das ist aber nicht wirklich bekannt und es wird auch nur ansatzweise vollzogen. Und Menschen, die eben in diesen Online-Casinos Geld verspielen und zum Teil sehr, sehr, sehr viel Geld verspielen, haben die Möglichkeit, sich auch hier Hilfe und Unterstützung zu holen, indem sie zum Beispiel das Geld wieder zurückbuchen.
Vielen Verbrauchern sei aber nicht bewusst, dass Online-Casinos illegal sind. Auch weil für diese noch immer offensiv geworben wird.
Besser geht nicht. Viel Sonne und warme Temperaturen. Das Osterwetter lässt wahrscheinlich die Schoko-Osterhasen schmelzen. Hier sind die Aussichten.
In den westlichen Landesteilen gibt es heute Nacht noch einige Wolken, die sich aber mehr und mehr auflösen. Im übrigen Land meist sternenklar und am Tag verbreitet sonnig. Später tauchen vor allem über den Mittelgebirgen des Ostens und der Mitte sowie über den Alpen ein paar Quellwolken auf. Am Tag an der Ostsee bei Seewind um 10, am Rhein warme 22 bis 23 Grad. In der Nacht auf Freitag in der Kölner Bucht bis 10, am Alpenrand knapp über 0 Grad.
Inzwischen hat uns die Nachricht erreicht, dass bei dem Busunfall in Madeira 29 Menschen ums Leben gekommen sind. Mindestens, muss man sagen. Das haben die Behörden am Abend mitgeteilt. Und auf tagesschau.de halten wir Sie natürlich weiter auf dem Laufenden. Ja, das war das Nachtmagazin für heute. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Die nächsten Nachrichten, die sehen Sie dann gegen 2:40 Uhr in der Tagesschau. Kommen Sie gut durch die Nacht und schlafen Sie gut.